Ich möchte uns vor der Wortbetrachtung heute Morgen den Text aus Johannes 12 lesen. Und ich lese uns die Verse 12 bis 16. Hier wird das Ereignis des Einkommens Jesu, des Eintritts Jesu nach Jerusalem beschrieben, und zwar von Johannes. Und dann wollen wir zurückgehen zu Zacharia, Kapitel 1, und wir werden eine sehr interessante Verbindung sehen zwischen der Vision, die der Zacharia hat, und dem Palmsonntag, den wir heute gemeinsam als Gemeinde des Herrn Jesu begehen. Wir lesen am nächsten Tag, als eine große Menschenmenge, die zum Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt drauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt, auf einem Eselsfüllen reitend. Das aber verstanden seine Jünger gar nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, dachten sie daran, dass das über ihn geschrieben worden war und sie ihm das getan hatten. Soweit der Text. Und ich möchte einige Worte dazu sagen und dann mit uns zu Zacharia gehen. Die prophetischen Stellen, die hier angesprochen werden und die in den meisten Bibeln kursiv angezeigt werden, in diesem Bericht kommen einmal aus Psalm 118, Vers 25 und 26. Und die andere Stelle ist aus Zacharia 9, Vers 9. Das ist die Stelle, die wir gemeinsam vor dem Gottesdienst zitiert haben oder die ich gelesen habe als Anruf. Und ganz klar identifiziert auch an dieser Stelle Johannes als Schreiber des Evangeliums das Ereignis des Hineinkommens Jesu nach Jerusalem als die Erfüllung einer Prophetie, alttestamentlichen Prophetie, keine Frage. Ja? Und übrigens, das ist das einzige Ereignis, das uns berichtet wird in den Evangelien, wobei darüber gesagt wird, dass Jesus ein Transportmittel gebraucht. Das einzige Mal. Vorher hat Jesus, zumindest steht es nicht geschrieben, nie ein Esel gebraucht, nie ein Pferd gebraucht, nie ein Kamel gebraucht. Ich weiß nicht, was es noch gab. Er ist immer, was? Zu Fuß gegangen. Das ist interessant. Und nach seiner Auferstehung, als er 40 Tage noch da war und auch seinen Jüngern diente, brauchte er kein Transportmittel. Ja? Er konnte sein, wo er wollte, ohne irgendein Transportmittel zu haben. Und ich überlege, naja, warum erwähne ich das? Ist da eine Lektion für uns? Ist es vielleicht so, dass wir auch alle zu Fuß laufen sollten? Ist das die Lektion? Nein, das ist nicht die Lektion. Die Lektion ist diese. Jesus hatte kaum etwas an Eigentum gehabt. Ist uns das bewusst? Jesus hatte nur diesen Umhang, der auf seinen prophetischen Dienst hingewiesen hat, und Sandalen. Selbst das Geld, das ihm gegeben worden ist von anderen, er war ja ein Lehrer, Rabbi, er hatte seine Jünger, er hatte manche Ausgaben, finanzielle Ausgaben, selbst das Geld hat er nicht verwaltet, hat jemand anders für ihn gemacht. Wir wissen, wer es ist. So, Jesus hat nicht viel an Eigentum gehabt, an Besitz gehabt, und trotzdem glaubt ihr mir, dass er der glücklichste aller Menschen war? Und das ist genau die Lektion. Unser Glück als Mensch hängt nicht davon ab, was wir besitzen, sondern dass wir zu Gott gehören und dass wir uns von Gott gebrauchen lassen. Das ist die Lektion. So, und jetzt gehen wir zurück zu Zacharia. Zacharia Kapitel 1. Letztes Mal, vor 2 Wochen, sind wir stehen geblieben in dieser sehr interessanten Vision, die Sacharja hat, die dem Sacharja gegeben worden ist, ja, oder Schau. Und wir haben die Verse 13 bis 15 uns angeschaut zunächst einmal. Und in diesen Versen ging es darum, dass Gott ganz verbindliche Aussagen macht. Er macht 3 Aussagen, ja, die er eben, und diese 3 Aussagen teilt er dem Sacharja mit. Und Sacharja soll es dann an die Zurückgekehrten aus der babylonischen Gefangenschaft weitersagen. So, was waren diese 3 verbindliche Aussagen? Erstens, es wird gesagt, Gott sagt, dass er um Jerusalem, um Zion eifert. Und wir sagten, ein sehr, sehr starkes Wort wird hier gebraucht, das ganz klar davon spricht, was die Einstellung Gottes eigentlich ist für Zion, für Jerusalem und für das Volk Israel. Und wir sagten, nun ja, wenn Gott derselbe ist gestern, heute in der Ewigkeit, dann hat sich das nicht geändert, nicht wahr? Was ist die 2. Aussage, verbindliche Aussage Gottes? Wir schauen in den Text. Es war, Gott sagt, dass er zornig ist über die Nationen. Besonders in diesem Zusammenhang sind es die Nationen, die Israel in die Gefangenschaft geführt haben, die Jerusalem zerstört haben, Tempel zerstört haben. Ja? Und die 3. Aussage war, Gott wird die Nationen richten. Und das ging um Assyrien. Assyrien war schon gerichtet und Babylon wird auch noch gerichtet werden. Und das betrifft alle anderen Nationen auch, die sich gegen das Volk Gottes erheben. Das bleibt so. Ja? Die Nationen, und wir wissen, dass wir haben gemeinsam Offenbarung studiert, da werden einige Völker noch aufstehen und gegen Jerusalem und gegen Israel anrücken und sie werden eben auch bestraft werden. So, das ist nicht das Einzige, was Gott macht in dieser Vision, sondern wenn wir weiterlesen, Verse 16 und 17, das sind die Verse, über die wir heute gemeinsam nachdenken wollen, dann sehen wir nun aber insbesondere Weise 4 Worte des Zuspruchs. Ja? Und diese wollen wir uns anschauen und gemeinsam überlegen und wir werden sehen, wie aktuell diese sind und wie faszinierend diese auch sind. So, was ist das erste Wort des Zuspruchs? Vers 16a, schaut einmal, wie es bei euch steht. Gott sagt, ich habe mich Jerusalem wieder voll Erbarmen zugewandt. So. Was bedeutet dieser Zuspruch Gottes? Was meint Gott, wenn er sagt, ich habe mich, in manchen Übersetzungen steht, mit Barmherzigkeit Jerusalem zugewandt? Wir denken, naja, ich denke, ich weiß, was das ist. Das ist eben die Verheißung Gottes, dass er es wieder gut meint mit Jerusalem, dass diese Stadt wieder aufgebaut wird, dass sein Wohlwollen wieder dieser Stadt gehört und so weiter. Naja, das ist schon so, aber wir werden sehen, dass da weit mehr ist in diesem Zuspruch Gottes. Und ich möchte uns hier auf 2 Dinge hinweisen, die nicht unbedingt offensichtlich sind, wenn wir den Text lesen, die uns aber offensichtlich werden, wenn wir verschiedene Übersetzungen nebeneinander legen und dann lesen. Erstens, das Wort, das bei uns mit zuwenden übersetzt wird, schaut mal in euren Text, zuwenden. Ja? Ich weiß nicht, was bei euch steht, aber die meisten deutschen Übersetzungen zuwenden. Ja? Das Zuwenden wird gebraucht. Müsste eigentlich übersetzt werden, zurückkehren. Wir hören das, okay. Ist das ein Unterschied für euch, wenn ihr hört, ich wende mich einer Stadt zu oder ich kehre zu einer Stadt zurück? Ist das ein Unterschied? Absolut. Das ist ein Unterschied. Ja? Und ich möchte das durch eine andere Bibelstelle noch einmal unterstreichen, was ich eben mit meinen eigenen Worten habe versucht zu erklären. Schlagt einmal auf 1. Mose 3, Vers 19. Dasselbe Wort, Was wir hier in Sacharja 1, Vers 16 finden und was mit Zuwenden übersetzt wird, wird hier ganz anders übersetzt. 1. Mose 3, Vers 19. Wir kennen diese Stelle sehr gut. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder, was steht bei euch? Zurückkehrst. Ah, genau das Wort. Nicht zuwendest, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen. Aber wir lesen weiter. Denn du bist Staub und zu Staub wirst du wieder zurückkehren, nicht zuwenden. Ah, interessant. Und deshalb, wenn wir hier zurückkommen zu unserem Text in Sacharja 1, Vers 16, müssten wir eigentlich die Worte folgendermaßen übersetzen. Hört genau hin. Gott sagt, ich werde zurückkehren nach Jerusalem mit Barmherzigkeit. Habt ihr gehört? Ich werde zurückkehren nach Jerusalem mit Barmherzigkeit. Das ist das eine. So einfach ein Wort, das anders übersetzt wird, schon hat es eine weitaus größere Bedeutung als zunächst. Ja, wenn wir das schlicht einfach so hinweglesen. Das andere ist die Grammatik, die hier gebraucht wird. Das ist auch sehr interessant, ihr Lieben. Ich weiß nicht allzu viel von der Grammatik, aber genug zu erkennen, dass Grammatik sehr, sehr wichtig ist. Ist Grammatik wichtig? So, wenn ich sage, ich war krank gewesen, ich bin krank oder ich werde krank sein. Natürlich ist das ein Unterschied. So, wenn ihr eine Übersetzung neben der anderen legt und liest, dann werdet ihr Folgendes feststellen. Einmal oder in manchen Übersetzungen steht geschrieben, ich will mich wieder Jerusalem zuwenden. Ich sage, ich gebrauche wieder das Zuwenden, eigentlich wird Zurückkehren gebraucht. Ich werde mich wieder, also Zukunft, ja? In anderen Übersetzungen steht geschrieben, ich bin zurückgekehrt. Das ist ein Unterschied, grammatisch. Ja, was ist nun richtig? War das Vergangenheit gewesen, dass Gott wieder zurückgekommen ist nach Jerusalem oder ist das Zukunft? Grammatik ist sehr wichtig. Ich habe nachgeguckt und ich muss das, ich habe die Bücher dazu, ich kann das aufschlagen. Die grammatische Form, die hier gebraucht wird, heißt vollendete Gegenwart. Vollendete Gegenwart. Naja, was bedeutet vollendete Gegenwart? Folgend wird vollendete Gegenwart erklärt. Die vollendete Gegenwart verknüpft die Vergangenheit mit der Gegenwart. So, deshalb ist es schon richtig übersetzt. Es kann hier in dem Text, es kann die Vergangenheit meinen, es kann die Gegenwart meinen, es kann aber auch die Zukunft meinen. Und in unserem Text hier in Sacharja 1, Vers 16 ist genau das gemeint. Es ist eine Handlung, eine Einstellung Gottes in der Vergangenheit, die für die Zukunft eine Auswirkung hat. Ja? Und in unserem Text oder in unserem Vers bedeutet es schlicht und einfach, dass Gott nun nicht nur in seinem Wohlwollen sich Jerusalem zugewandt hat. Gegenwart. Ja? Er hat ja Jerusalem bestraft aufgrund der Sünde des Volkes Israel. Wir wissen das. Es war Gottes Wille gewesen, dass der Tempel zerstört wird, dass die Stadt zerstört wird, das Volk weggeführt wird. Aber jetzt sagt Gott, ich habe mich mit Wohlwollen, kann man sagen, Jerusalem zugewandt. Mehr als das ist gemeint. Ja? Gott spricht hier an dieser Stelle von der Zukunft und er spricht von dem Ereignis, als er selbst, wenn er selbst nach Jerusalem kommt. Wann ist das passiert? Wann ist das passiert? Palmsonntag. Gott in der Person Jesu Christi kommt nach Jerusalem. Und wie wird Jesus willkommen geheißen in Jerusalem? Was lesen wir im Text? Gelobt sei der, der da kommt, im Namen des Herrn. So in einer gewissen Weise Ist das die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie darüber, dass, wenn der Messias reinkommt, das Volk ihn in dieser Weise auch willkommen heißt? Gott selbst in seiner Person kommt zurück nach Jerusalem. Und wir können das hier aus dieser einen Aussage erkennen. Wenn wir einmal die Worte untersuchen, die gebraucht werden, und die grammatische Form, die gebraucht wird. Noch eine Frage sollten wir sofort haben. Nachdenken über diese sehr interessanten Konzepte. Wenn Gott sagt, er kehrt zurück nach Jerusalem, wann ist es passiert, dass er von Jerusalem weggegangen ist? Macht das Sinn? Macht das Sinn? Natürlich macht das Sinn. Wo lesen wir davon, dass Gott die Herrlichkeit Gottes den Tempel und Jerusalem verlassen hat? In Hesekiel 10. Ihr könnt das heute nachlesen. Dort wird genau gesagt, wie die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel sich erhebt und in welche Richtung die Herrlichkeit Gottes Tempel und Jerusalem verlässt. Wisst ihr, in welche Richtung? Nach Osten hin, wird ganz genau gesagt. Nach Osten hin. Aus welcher Richtung ist Jesus wieder nach Jerusalem oder ist Jesus nach Jerusalem eingekehrt? Wisst ihr das? Von welcher Richtung? Vom Osten. Woher weiß ich das? Mount of Olives. Der Ölberg ist am Osten von Jerusalem. Wie wird Jesus bei seinem zweiten kommen? Aus welcher Richtung wird er kommen? Aus dem Osten. So präzise ist die Bibel. So präzise. Nicht einfach so, oh ja, die Herrlichkeit Gottes ist weg. Uns wird genau gesagt, wie das passiert ist. Wie kommt Jesus wieder zurück? Wie kommt Gott in der Person Jesu wieder zurück? Vom Osten her. Und das ist, warum zum Beispiel, ob ihr es wisst oder nicht, weiß ich nicht, aber die Moslems haben das Osttor, das goldene Tor, zugemauert. So, wenn ihr heute die Bilder anschaut von diesem Osttor, von diesem goldenen Tor, ist zugemauert. Wisst ihr warum? Dadurch wollen die Moslems verhindern, dass der Messias zurückkommt. So, sie wissen besser darüber Bescheid, dass Messias zurückkommt, als manche Christen. Und sie meinen, dass sie mit diesen Backsteinen seinen Einzug nach Jerusalem verhindern können. Wir lachen darüber natürlich, das was für ein Quatsch. Aber das ist faszinierend, diese Dinge einmal sich zu vergegenwärtigen und das einmal zu sehen. Wo wird uns gesagt im Neuen Testament, dass Gott in der Person Jesu Christi schon einmal nach Jerusalem Einzug gehalten hat? Titus 2, Vers 11. Uns wird Folgendes gesagt. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. So, die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Ja, wo ist die denn erschienen? Wir wissen das. In Jesus Christus. Ja? Und als Jesus nach Jerusalem zurückkommt, oh ja, die Menschen heißen ihn willkommen in der Weise, wie auch das Alte Testament das sagt, wie sie es tun sollten. Aber nachher, wissen wir kennen die Ereignisse, lehnen sie ihn ab. Ja? Wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt, sein sichtbares Kommen, ja, dann wird das nicht mehr geschehen. So, und das alles können wir eben aus dieser einen Aussage herausstudieren, wenn wir uns genau überlegen, welche Worte gebraucht werden, welche grammatische Form gebraucht wird. Gott sagt, ich werde zurückkehren nach Jerusalem mit Barmherzigkeit. Ihr Lieben, das steht fest. Einmal ist das passiert durch Jesus Christus, als er nach Jerusalem einmarschiert ist, am Palmsonntag. Und genauso wird es sein, wenn er beim seinen zweiten sichtbaren Wiederkommen eben auch nach Jerusalem von der östlichen Seite auch kommen wird. Aber das ist noch Zukunft. Ja? Und das ist genau die Lektion für uns heute, an diesem Tag, an diesem Palmsonntag. Ihr Lieben, Gott selbst in der Person des Herrn Jesus wird zurückkommen. Das steht felsenfest. Da gibt es überhaupt keine Frage, ob das so sein wird oder nicht. Die Frage ist, sind wir bereit? Sind wir bereit? So, wir schauen in unseren Text und sehen, oh, damit hört es aber nicht auf. Gott macht ja weiter. Was ist das Zweite, was Gott hier zusagt? Er sagt in Vers 16b, mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Herrscher. So, sein Haus wird gebaut werden. Was ist Gottes Haus? Naja, das ist für uns sehr einfach zu beantworten. Das ist der Tempel, ja. Und natürlich bezog es sich als Naherfüllung dieser Worte auf den Tempel, den seinerzeit Zerubabel, von dem werden wir nachher lesen, gebaut hat. Ja? Aber insbesondere Weise geht es hier auch um den Tempel, der in dem tausendjährigen Reich gebaut wird. Wir haben darüber gesprochen, als wir die Offenbarung studiert haben und diese Dinge nachstudiert haben. Darüber will ich nicht viel sagen, ich will nur so viel sagen, ich habe das schon erwähnt, aber ich möchte es noch einmal tun, um uns noch einmal das bewusst zu machen. Es gibt einen bestimmten Tempelinstitut in Jerusalem. Wer ist von euch in Jerusalem gewesen? Eleanor, du warst. Warst du in diesem Tempel gewesen? Nächstes Mal musst du hingehen. Sehr interessant. Das ausgesprochene Ziel dieser Institution, Tempelinstitut, ihr könnt das im Internet nachgucken, ist es, den Tempel wieder aufzubauen in Jerusalem. Und die haben alles, was man braucht, haben die schon. Die haben den Eckstein, die haben die Priesterkleidung, die nach einer bestimmten Vorschrift gemacht werden muss. Die haben alles, die haben alles. Und vor allem kann man auch die Pläne sich anschauen in diesem Tempelinstitut, wo der Tempel stehen soll. Wisst ihr, wo er stehen soll? Da, wo der Felsendom steht. Da steht, ich habe das gesehen. Ja? Ich war nicht in Jerusalem, aber man kann ins Internet gehen, die haben eine wunderschöne Seite, da wird alles erklärt und da kann man auch die Pläne sehen. Genau wo der Felsendom ist, dort soll der Tempel stehen. Sehr, sehr interessant. Ja, wir wissen, was damit natürlich verbunden ist. Diese ganze, das ist eine politische Angelegenheit. Uiuiui, wenn der Tempel, der Felsenrock, Felsendom, Dome of the Rock, beseitigt werden soll, man mag nicht darüber nachdenken, was da passieren wird, gerade auch im Zusammenhang mit der muslimischen Welt. Aber wie auch immer, die Frage stellt sich natürlich, naja, warum ist denn das wichtig, dass die Juden unbedingt den Tempel haben wollen? Wir wissen, naja, keine Sündenvergebung gibt es ohne den Tempel. Das ist das Wichtige für die religiösen Juden, aber nicht nur das. Habt ihr gewusst, dass die Juden glauben, dass der Messias erst dann zurückkommen kann, wenn der Tempel steht? Und das ist, warum sie den Tempel bauen wollen. Sie wollen den Tempel bauen, damit der Messias kommt. Wir schauen in die Schrift und entdecken, was ist genau andersrum. Zuerst kommt Jesus sichtbar und dann wird der Tempel gebaut. Ja? Und das ist das, was uns die Heilige Schrift ganz deutlich erklärt. Ja. Und interessanterweise sehen wir das auch in dem Ereignis von Palmsonntag. Was war das Erste, was Jesus gemacht hat, als er nach Jerusalem eingeritten kam? Was war das Erste? Ja, er ging nicht zum Marktplatz. Es war Sonntag, es war kein Sabbat, so Markt. Ja. Er ging zum Tempel, zum Haus seines Vaters. Markus 11, Vers 11 steht geschrieben, ja, hier wird uns auch in Markus 11 das Ereignis des Palmsonntags wiedergegeben und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel. Und hier sehen wir auch schon das Programm, ja, des Handelns Gottes. Jesus kommt zurück und erst dann wird der Tempel gebaut. Ja. Wir kommen zu der nächsten Zusage in unserem Text. Wir lesen, und man wird die Messschnur ausspannen über Jerusalem. Ich habe in der Vermessung gearbeitet in Deutschland. So, wir haben nicht mit der Messschnur gearbeitet, aber ich weiß genau, was hier gemeint ist. So, was ist hier gemeint, wenn gesagt wird, dass eine Messschnur ausgespannt wird über Jerusalem? Uns wird hier deutlich gesagt von Gott selbst, dass die Grenzen der Stadt Jerusalem ja, erweitert werden, bei weitem größer sein werden zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ich denke, es spricht hier von dem Millennium. Ich habe mir angeschaut, Jerusalem ist keine Kleinstadt, es ist eine größere Stadt, aber sie war nie zu groß gewesen. Ja, heute leben ungefähr 1,2 Millionen Menschen in Jerusalem. In Tel Aviv im Vergleich dazu leben 4 Millionen. Viermal so viel. Ja. So, Jerusalem war nie eine zu große Stadt gewesen, aber hier wird praktisch den Zurückgekehrten von Gott selbst diese Verheißung gegeben. Ja, dass Jerusalem, das waren nur Ruinen, die sie gesehen haben, die sie nun angefangen haben zu bauen, und das war ein bisschen mühselig. Gott sagt, es ist nicht vergeblich, dass ihr die Stadt baut. Es ist nicht vergeblich, dass ihr den Tempel baut. Ja, schlussendlich wird Jerusalem sehr groß werden. Ja. Und ich denke, wie gesagt, dass hier als weitere Zukunft, ja, hier vom Millennium gesprochen wird, wo Jerusalem praktisch das Zentrum, die Hauptstadt dieser Welt sein wird in dem Millennium. Spricht Gott hier vielleicht von dem himmlischen Jerusalem? Kann sein, ich glaube es nicht, aber deshalb werde ich mit niemandem mich darüber streiten. So, was ist die nächste, die vierte Aussage an die Zurückgekehrten? Gott sagt, schaut einmal Vers 17, meine Städte sollen wiederum von Gutem überfließen und der Herr wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwählen. So, meine Städte, das sind die Städte um Jerusalem herum. Und was wird gesagt an dieser Stelle von Gott selbst? Gott sagt, das sind meine Städte. Ja? Sie gehören zu mir. Aber die wichtigste Stadt von all diesen ist natürlich Jerusalem und bleibt Jerusalem. Und das ist wirklich eine wunderbare Verheißung an die Zurückkehrer. Ja? Wie gesagt, die vor den Ruinen der Stadt gestanden haben und sich gefragt haben, na, lohnt es sich überhaupt, diese Stadt aufzubauen? Lohnt es sich, dass wir unsere Energie investieren, um diese Stadt, die einmal platt gemacht worden ist, nochmal aufzubauen? Und Jesus sagt, ja. Gott sagt, ja, es lohnt sich, diese Stadt aufzubauen. Die Arbeit ist nicht vergeblich. Ja? Nun ja, ihr Lieben, auch für uns, wenn wir darüber nachdenken, ist das eine wunderbare Verheißung oder sollte uns ein Ansporn sein in unserem sich Bemühen in dem Reich Gottes. Manchmal sind wir entmutigt. Wir sind entmutigt zum Beten. Wir sind entmutigt zum Dienen oder zum Geben. Wir denken, lohnt es sich? Die Arbeit ist so groß, die Arbeiter sind wenige. Was geschieht? Wie viele Leute kommen tatsächlich zum Glauben? Zum Beispiel hier in Kelowna. Ja, und ich bete dafür und ich gebe dafür und ich setze mich dafür ein. Lohnt es sich überhaupt? Was sagt Gott? Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht, sich im Reich Gottes einzusetzen? Gott sagt, es lohnt sich. Ja, es lohnt sich. Und deshalb sollten wir den Mut nicht verlieren, weiter zu beten, weiter zu geben, weiter zu dienen. Ja? Gottes Zuspruch an uns heute ist derselbe, den er damals den zurückgekehrten Gefangenen aus Babylon gegeben hat. Ja, verliert den Mut nicht. Arbeitet, dient im Reich Gottes. Und was ist unsere Motivation? Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und ihr Lieben, wie schön ist es doch, in dieser felsenfesten Gewissheit zu leben, wissend, dass Jesus kommt. Und dann, wenn Jesus uns begegnet, er uns diese Worte sagen wird, wenn wir treu gedient haben, treu gegeben haben, treu gebetet haben. Wenn wir aus dem Munde unseres Königs und Herrn diese Worte hören, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Wie schön wird das sein? So, deshalb seid nicht entmutigt. macht weiter. Dient im Reiche Gottes, so wie ihr könnt. Ermutigt die Menschen auf diesem schmalen Weg, ja, Jesus zu vertrauen von ganzem Herzen. Ermutigt die, auf dem breiten Wege sind, den breiten Weg zu verlassen und auf den schmalen Weg zu kommen. Dient weiter. Lasst euch nicht entmutigen durch manche Dinge, die auch in eurem persönlichen Leben geschehen oder vielleicht in der Gemeinde. Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, welch eine gewaltige Tragweite hat dein Wort. Wir schauen uns dein Wort im Alten Testament an, was seinerzeit Zacharia gegeben worden ist, und verstehen, es betrifft uns, es ist aktuell. Es ermutigt uns, es ermahnt uns zu einem richtigen Leben. Es weist uns darauf hin, auf diese gewaltige Realität, die vor uns steht, dass du wiederkommst. Und Herr, wir beugen uns unter die Autorität deines Wortes und wir bitten dich, hilf uns, richtig vor dir und für dich zu leben. Nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag unseres Lebens. Wir lieben dich, wir loben dich und wir warten auf dich, Herr Jesus Christus. Komme bald. Amen.